Wir stehen jetzt in dem Park auf dem ehemaligen Zellengefängnisgelände und ein bisschen muss ich am Anfang etwas weiter ausholen. Der Osten Moabits ist von Anfang an durch Militär, Gefängnis, Justiz und die Eisenbahn geprägt worden. Das liegt daran, dass schon seit 1717 die königliche Pulvermühle an der Stelle des heutigen Hauptbahnhofs stand, die preußische Fabrik für Schießpulver. Die Pulvermagazine, die auch noch dazugehörten, waren sehr weit in der Gegend verteilt, bis zur Turmstraße am Fritz-Schloss-Park. Und 1839 wurde die Pulvermühle nach Spandau verlegt. Ein Jahr später, 1840, wurde Friedrich Wilhelm IV., der Herrscher von Preußen, ein König mit Visionen und Sendungsbewusstsein, wie es häufig heißt. Er hat einen Auftrag gegeben an die bekannten Schinkel und Lenné, um Pläne für eine Stadterweiterung hier in der Gegend zu machen. Die stellten sich eine vornehme Stadterweiterung, also breite Straßen, Parkanlagen und Schmutz- und Schmuckplätze vor. Das aber wurde verhindert, unter anderem durch die rasche Entwicklung der Eisenbahn. Die wichtigste Aufgabe der beiden Planer war es aber gewesen, ganz bestimmte Nutzungen hier unterzubringen. Und die wurden dann tatsächlich wirklich gebaut. Also zurück zum Militär und Gefängnis. Gerhild Commander hat das in ihrem Blog wunderbar ausgedrückt. Alles, was Berlin brauchte, aber nicht in der guten Stube haben wollte, verlagerte der König vor die Tore der Stadt. In der Lehrter Straße, in Moabit, entstanden Kasernen, ein Exerzierplatz, ein Zellengefängnis, ein Bahnhof und wenige Wohnhäuser. Ja, wir sind hier von drei Seiten von der früheren Gefängnismauer umschlossen, denn das war die erste der so Infrastruktureinrichtungen, die hier gebaut wurde, von 1842 bis 1849. Wobei das erste Datum nicht den Baubeginn, sondern die königliche Order, also sozusagen den Bebauungsplan, benennt. Der Architekt war ein Mitarbeiter Schinkels, Karl Ferdinand Busse. Aber warum heißt das ja eigentlich Zellengefängnis? Sind in Gefängnissen nicht immer Zellen? Es geht hier darum, dass es zum ersten Mal Einzelzellen gebaut wurden und eine ganz strenge Isolation der Gefangenen durchgesetzt wurde. Denn damals war man zu der Überzeugung gekommen, dass Kriminalität ansteckend ist. Dem wollte man vorbeugen. Die Gefängnisreform Friedrich Wilhelms IV. Orientierte sich an amerikanischen und englischen Vorbildern. Ja, das Moabiter Zellengefängnis war das erste preußische Mustergefängnis. Es sind viele noch in dem gleichen Stil danach gebaut worden. Und es ist eine Kopie des Gefängnisses Pentonville bei London. Ironischerweise war es bezüglich der hygienischen Verhältnisse ziemlich modern. Ventilationssystem, Wasserleitungen, Wasserklosetts, also das war eine Errungenschaft. Die 508 Einzelzellen lagen in vier Flügeln. In der Mitte gab es ein Panoptikum, damit es gut überwacht werden konnte. Zentral eine Person in einer Etage. Diese einzelnen Zellenflügel werden hier im Park angedeutet. Man kann sich das irgendwie gut vorstellen. Eine Zelle, die kleiner als 10 Quadratmeter, ist nachgebaut und andere werden mit Heckenpflanzungen symbolisiert. Die Isolationshaft war am Anfang noch nicht ganz so streng, nahm aber ab 1856 erschreckende Ausmaße an. Karl Eduard Schück übernahm die Gefängnisleitung, nur bis 1860, aber immerhin. Und er war ein Anhänger des ganz strengen pennsylvanischen Gefängnissystems. Also die Gefangenen durften überhaupt gar keinen Kontakt miteinander haben, kriegten Scheuklappen aufgesetzt, wenn sie gemeinsam irgendwo hingeführt wurden. In die Kirche wurden einzelne Kabinen eingebaut, dass sie sich nicht sehen konnten. Es gab ganz strenge Schweigepflicht. Und der kurze Auslauf wurde in dreieckigen Einzelspazierhöfen absolviert. Jedenfalls bis 1910. Selbstmorde und Wahnsinn nahmen zu. Später gab es auch eine Irrenabteilung. 1861 wehrte sich Wichern, der oft als Gefängnisdirektor hier benannt wird, aber er war eigentlich ein Berater in einer beratenden Funktion als Rat bei der Regierung angestellt. Aber seine Brüder des Rauen Hauses, also die von ihm ausgebildeten Sozialarbeiter oder wie man es nennen soll, die waren hier die Gefängniswärter. Also 1861 wehrt sich Wichern in einer Denkschrift über die Einzelhaft gegen den Vorwurf, dass er damit die Gefangenen in den Selbstmord treibt. Der Preußische Landtag verlängert ab 1863 den Vertrag mit den Wicherns Brüdern nicht. Aber wahrscheinlich hat das weniger mit der Ächtung der Isolation zu tun, als damit, dass die mehrheitlich liberalen Abgeordneten seine religiöse Bekehrungswut ablehnen. Ja, die Einzelzelle, nur die Bibel war da, nur mit den Pfarrern und Gefängnisbeamten durfte geredet werden. Ungefähr um 1900 wird die Isolation etwas gelockert. Jetzt sind zum Beispiel 15 Minuten Verwandtenbesuch im Monat erlaubt. Die Einzelspazierhöfe werden abgebaut. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Isolation gar nicht den gewünschten Erfolg brachte. Noch kurz zu den Einzelspazierhöfen. Zwischen den vier Zellentrakten lagen drei runde Spazierhöfe, die jeweils wie eine Torte in 20 Dreiecke eingeteilt waren. Ein Dreieck davon ist in Beton nachgebaut. An einer anderen Stelle werden die 20 Gefangenen auf dem Hofgang durch Wacholderbüsche symbolisiert.